Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Ja, wie heißt es so schön? Nach der Party kommt der Kater. Herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich wurde gerade darauf hingewiesen, da war Güni noch gar nicht hier in unserer Aufzeichnung drin von unserem fantastischen begleitenden Producer, der das hier mit uns wuppt, dass er noch nie einen Podcast mit uns aufgezeichnet hat, wo Deutschland ein wichtiges Spiel verloren hat. Und das ist jetzt heute tatsächlich das erste Mal. Und wenn man das dann nochmal so vor den Latz geworfen bekommt, dann merkt man auch einfach mal, was wir eigentlich für zwei Glückshasen gewesen sind die letzten Monate und Jahre, ne Güni?
Ja, das war jetzt wirklich ein rauschartiger Zustand, den wir da hinter uns gebracht haben. Und wie das immer so ist, auch der schönste Rausch geht irgendwann mal einmal vorbei. Zumindest ja. Kurzzeitig. Weil es ist ja noch die Möglichkeit, also das tut jetzt weh, wir steigen mal so ein.
Ja.
Aber die Medaille ist immer noch greifbar nah. Wobei ich glaube, das wird auch, ich meine, das ist für beide natürlich, beide Teams, wie auch immer das jetzt ist, eine Riesenaufgabe, da irgendwie rauszukommen und das Ding zu gewinnen. Aber eine Medaille wäre einfach ein Riesenerfolg bei diesem Turnier.
Mhm. Ja, also es gibt zwei Niederlagen gegen Frankreich. Am Ende sind es die Französinnen und die Franzosen. Ja. Die jeweils ein wenig uns ein paar Haare in die Suppe legen. Wie gesagt, also wir fangen mal heute wieder mit den Herren an, weil das ist das, was gestern Abend passiert ist. Es gibt ein 69-73 am Ende in einem Spiel, bei dem ich mich gefragt habe, es ist ja eigentlich für uns gar nicht möglich, die neutrale Perspektive einzunehmen. Aber ich glaube, als neutraler Zuschauer hat das schon auch Bock gemacht. Ne? Also wahnsinnig viele Highlight-Plays auch von den Franzosen. Enges Spiel, hinten raus kommt Deutschland nochmal. Also wir sind ja da ganz anders involved. So, aber ich glaube, das ist schon ein gutes Halbfinale gewesen.
Das war ein intensives Halbfinale auf jeden Fall. War natürlich auch ein gutes Spiel. Trotzdem glaube ich, dass es also schon auch was für Basketball-Feinschmecker ist. Gerade die Wurfquoten waren niedrig, wenig Scoring. Mir hat's gut gefallen. Erstmal muss ich erklären, wie ich das Spiel geschaut habe. Wir sind gestern in den Familienurlaub gefahren. Mhm. Sprich, ich bin geflogen nach Italien mit meinen zwei Jungs. Meine Frau ist von woanders angereist, weil die noch arbeiten musste. Mein Flieger war angesetzt für 18.05 Uhr. Benjamin,
ach, ein Eurowings-Flight.
Das heißt, ich sitze am Gate und ich bin davon ausgegangen, dass ich es nicht zu Ende gucken kann, natürlich, aber ich bin in meinem ganzen Leben schon häufig Eurowings geflogen und ich kann mich nicht an die Male erinnern, an die dieser Vogel zeitig rausgegangen ist. Das heißt, ich dachte so, okay, wenn da 18.05 Uhr steht, dann also nicht, dass ich das geplant hätte im Voraus. Das ist schon fair. Ich war dumm. Ich dachte immer, ich bin im Fiebermodus. Freitag und Sonntag sind die Halbfinals. Mir war nicht klar, dass sie bei der Olympiade Donnerstags und Samstags sind, bei Olympischen Spielen. So, anyway, also ich gucke wirklich noch auf meinem Handy mit einem Vierjährigen und einem Sechsjährigen, die irgendwie rumrasen, gucke ich diese ersten 15 Minuten und wir sind 10 Minuten, also wir sind um 17.55 Uhr sind wir abgeflogen. Das ist in meinem ganzen Leben, das ist noch nie passiert. So, egal. Das heißt, ich habe so die ersten 15 Minuten gesehen, live. Das heißt, ich habe den deutschen Run gesehen, den guten deutschen Start und dann schon gemerkt, okay, Coach Collet hat angepasst und hat sich quasi für die Variante, die Gordon Herbert diesen Sommer coacht, so ein bisschen unsere Offensivspieler, die mir defensiv nicht viel geben, spielen nicht. Also nicht, dass das in, also es ist bei Frankreich natürlich ganz viel extremer. Es ist De Colo halt spielt quasi nicht, weniger Fournier. Und dann finden sie mit Cordinier jemanden, der tatsächlich, der das ist, was sie unbedingt brauchen, nämlich ein Two-Way-Player, jemand, der dir beides gibt in einem Spiel und du, wo er sich nicht entscheiden muss, ständig. Okay, ist das jetzt, bringe ich einen Defensiven oder bringe ich dann Offensiven? Und damit hast du auf einmal, auch phasenweise, gerade Gobert, Wembanyama, Batum auf der 3 und angefixten Cordinier auf der 2. Und das war so viel Länge und das war so ein klarer Gameplan. Das heißt, Dennis hat den Ball und wer auch immer links und rechts von Dennis ist, shadet zum Ball. Also beschattet Dennis noch mehr, steht in diesen Passwegen, macht alles klein und du lebst damit, dass vielleicht irgendjemand nach paar guten scharfen Pässen aus der Ecke oder so einen Dreier bekommt. Und das haben sie sehr, sehr gut verteidigt. Und da war mir eigentlich klar, Mitte zweites oder als es dann abbrach, meine Verbindung, dass das genau so ein Spiel wird. Das wird ein Grind. Das sind ein bisschen Spider-Man-Meme. Das sind wirklich dann die Bongas und Weiler Babs mit den defensiven Bigs gegen die französische Version davon. Nicht kommen sehen habe ich dann natürlich so ein drittes Viertel wie von Yabusele. Und dass sie dann eben wirklich auch noch jemanden finden, der offensiv ausbricht. Ja, was dazu geführt hat, dass es dann wirklich, dass Frankreich das Ding gewinnt.
Aber jetzt interessiert uns natürlich alle erst einmal, okay, also der Flug läuft dann, irgendwann seid ihr da, der Flug ist wahrscheinlich, dauert wahrscheinlich nicht 100 Jahre dahin, ja, wo ihr jetzt seid. So, und ich dann bin, hast du das wie gehandelt?
Ich komme an, mach mein Handy auf, und sehe es einfach. Ich sehe es, ich glaube, was war es? Ich glaube, es war Instagram. Aufgemacht, 73, 69 zugemacht. Ich sitze in einem heißen Flieger mit zwei quengelnden Kindern und das war so das, was ich nicht gebraucht habe. So natürlich Katastrophenlaune. Fahr dann aber irgendwann so Mietwagen, fahr dann mit dem Auto. Also beziehungsweise dann, ich treffe meine Frau, wir sitzen in einem Mietwagen und muss dann. Guck erstmal USA gegen Serbien, weil das live läuft. Das heißt, ich weiß, wir machen Podcast am nächsten Morgen. Wir gehen davon aus, dass es 8 Uhr morgens ist. Das heißt, ich wusste, es ist schon spät. Wenn ich nicht noch nachts 2 Spiele gucken will, muss ich jetzt zumindest das USA-Serbien-Spiel gucken. Gucke das. Mhm. Wir sind an einem See. Wir fahren Serpentinen. Und ich bin immer mir wird es kotzübel. Und ich muss die ganze Zeit, aber ich muss es schauen. Ich zwinge mich, alle meine mentale Kraft aufzuwenden. Ich muss in dieses kleine Handy gucken, noch mit schlechtem 3G und immer wieder eine Pause, immer so. Jede Auszeit ist eine Erlösung, jede Freiwurf ist eine Erlösung. Ich kann kurz auf die Straße gucken, Fenster runter machen, mir kalte Luft ins Gesicht. So. Aber dann muss ich wieder eintauchen, komm dann zu Hause, also komm dann an, keine Ahnung, wie es ist, so Kinder und so ins Bett bringen, situieren. Und dann wissentlich, also bis dann weiß ich auch schon ungefähr, was passiert ist. Also so von dem ganzen Rauschen aus Social Media oder ein paar Nachrichten bekommen, ein paar WhatsApps bekommen, habe ich ein Gefühl, denke ich schon, okay, weiß ich vielleicht, wie das Spiel gelaufen sein könnte, dass sich der Trend so aus dem zweiten Viertel fortgesetzt hat. Und das dann zu gucken, ist richtig unangenehm. Also dann zu sagen, ich weiß, was gleich passieren wird. Ich kann mir vorstellen, was das für ein Grind ist. Ich weiß, dass die Offensive ein bisschen langsam geworden ist, dass es nicht klickt. Und ich weiß auch, dass diese Franzosen, über die wir gleich auch noch sprechen müssen und auch mal wirklich viel Positives über gerade Einzelspieler und auch über das, was sie da geschafft haben, fallen lassen müssen. Aber erstmal die mir nicht klassisch, ein paar von den Spielen einfach nicht sympathisch sind. Wir haben eine Vorgeschichte, gerade jetzt auch diesem Sommer, dass sie gewinnen werden. Ja, tut's weh, dann die 25 Minuten danach zu schauen. Ja. Oder zu jetzt, einfach wissen, es ist noch viel schlimmer.
Jetzt stell dir mal vor noch, denn das ist für mich das absolut Schwierigste, was mein Job mit sich bringt, wenn man schon weiß, wie was ausgeht und man muss es nachträglich nochmal kommentieren und so tun, als wäre es live. Ja, das ist tatsächlich, aber ist egal, da tauchen wir jetzt nicht groß ein, wir tauchen jetzt mal, also du hast den Start gesehen, hast du gesagt, 12-2, Schröder und Wagner klicken früh, dann kommt die Auszeit, dann fängt Cordinier plötzlich an, bringt die Halle mit rein, bringt die Halle zum Kochen. Es steht 25-18 nach der ersten Viertelpause oder zur ersten Viertelpause. Dann kommt zu Beginn des zweiten Viertels Gobert mit drauf. Weiler Babb, Führung wächst nochmal auf 10 und dann Cordinier in diesem Viertel. Super viele Ballverluste, 7 Ballverluste am Ende. Und es wird schwerer, es wird zäher, es wird genau der Grind, über den du gesprochen hast, zur Pause 33. Zu 33 und was da alles drin steckt, ne? Was da alles auf dem Parkett passiert ist einfach.
Ja, also es ist wie gesagt viel. Ich habe mit Lukas Feldhaus gerade noch ein bisschen debattiert, ob das jetzt wirklich fast wie so eine kleine, was Zonenähnliches war, weil sich die Spieler, defensiven Spieler schon sehr weit zu Dennis orientiert haben. Ich glaube eher, dass das wirklich einfach quasi eine Mann-Mann-Situation ist. Und das ist dann ein bisschen, also qualitativ noch besser als das, was die Griechen machen, die ihn dann doppeln müssen, weil sie nicht die Länge haben, die Fenster so klein zu machen. Das heißt, das hat auch ein bisschen gedauert bei Deutschland, dass sie sich daran angepasst haben. Das war natürlich jetzt noch gemeiner. Erstmal, das sind die zwei vielleicht besten Verteidiger der Welt, beziehungsweise in der NBA oder die körperlich längsten sowieso. Und nochmal da Batum oder Batum, wie auch immer, ich sag seit 15 Jahren Batum, ich bleib einfach jetzt dabei, den da reinzuwerfen, da muss man einmal den Hut ziehen. Er hat auch in seiner sportlichen Karriere schon die eine oder andere Sache gemacht, mit der ich nicht einverstanden bin. Aber in dem Alter, als auf Dennis gesetzt zu werden, auf Franz gesetzt zu werden, als der Klebstoff dieser Verteidigung zu sein, mit dieser Länge. Er hat den Block später noch im dritten Viertel gegen Dennis, aber auch
das war Vintage.
Das ist ein Element, damit hast du wirklich dann auf drei, vier und fünf, was das an Wingspan und an defensiver Qualität, an IQ, allen diesem ist. Und wenn sich das bündelt darauf, Dennis das Leben schwer zu machen und sich zu zwingen, wirklich einen perfekten Cut. Und wahrscheinlich ist nicht mal der nächste Cut schon derjenige, der scored. Dann muss wahrscheinlich nochmal ein Pass und nochmal ein extra Pass. Das ist was, das kannst du kaum erwarten, dass du das in einem Sommer im Petto hast. Also, dass du, diese deutsche Mannschaft ist sehr weit. Und diese ganzen Kleinigkeiten, das sind so End-of-Game-Situationen. Also wirklich ein spezieller Inbounds, wo du sagst, okay, wir haben noch 3 Sekunden oder wir haben noch 5 Sekunden und wir haben keine Auszeit. Oder wir sind 4 hinten und ich habe keine Auszeit und es sind noch 30 Sekunden. Dann müsst ihr wissen, was der Plan ist. Oder eben aber auch gegen verschiedene Zonen, gegen verschiedene Pressbreaks. Da hast du normalerweise während der Saison sehr viel mehr im Werkzeugkasten. Du hast aber, wenn du 4 oder 5 Wochen hast und du hast eine begrenzte Trainingsanzahl, du hast begrenzte Spiele, konzentrierst du dich sogar in eine Mannschaft, die so weit ist, auf die Basics, auf deine defensiven Konzepte, auf das, was du offensiv machst und so weiter. Und dann zu sagen, ich bin minutiös, ich bin wirklich in den perfekten Spots zur richtigen Zeit gegen die besten Verteidiger, die zu Hause spielen und Emotionen im Spielfeld haben, dann ist es oft, guckt man das und denkt, boah, die Offense stockt, das ist nicht gut, was machen sie da? Aber es ist wirklich, du kannst zwischendurch Freeze-Frame, du machst auf Pause und denkst, okay, ja, da wäre eine Lösung irgendwie möglich, aber da müssen schon 2, 3 wirklich genau die richtigen Aktionen kommen, dass dann ein freier Wurf raus wird. Und hat Frankreich wirklich einfach wirklich gut gemacht. Ja. Und trotzdem, wenn wir all das sagen, können wir sagen, wie du sagst, unglücklich, ein paar Bälle, die sie haben, die sie verlieren, bei Penetrations und der eine passt nicht sauber oder da waren einfach mehr Unreinheiten in dem Spiel, als wir das vielleicht normalerweise gewohnt sind. Und also natürlich gewinnst du, also kannst du auch dieses Spiel nicht einfach, aber du kannst sogar dieses Spiel gewinnen mit all dieser großen Herausforderungen, die Frankreich darstellt. Das ist schon auf irgendeine Art und Weise natürlich auch sehr beeindruckend.
Drittes Viertel beginnt mit einem Batum-Dreier, dann übernimmt Yabusele, da hält Vogtmann noch mit ein paar echt guten Offensivaktionen auch dagegen. Es geht hin und her, es geht rauf und runter. Am Ende sind es 6 Punkte Rückstand vor dem Schlussviertel. Das eröffnet Bonga wieder mit einem Dreier, wo ich dachte, ja, da ist er wieder, ne? Da ist er einfach wieder, wie er das ganze Turnier da ist. Und dann, ja, wenn man, ja, dann spielen sie sich wirklich in so einen Rausch, ne? Wenn man Yama blockt, Schröder trifft von draußen, Lesor tanzt sich durch, Nelikina, dann sind es 13. Und selbst wenn du in dem Moment denkst, okay, jetzt diese Mannschaft hat alles gelassen, die letzten 3 Sommer, ja, sie kommen nochmal zurück. Mhm. Sie kommen 3 Minuten vor dem Ende nochmal zurück, Obst verkürzt auf 6. Sie kommen noch näher ran, Schröder Korbleger nach dem Einwurf, 40 Sekunden vor dem Ende, Wagner Dreier, nur noch 2 Punkte hinten. Und dann wird's das, was halt im Basketball auch immer mal es wieder gibt. Es wird gefoult und es wird gefreiwurft und entweder, und wenn du hinten dran bist, dann
ja, kannst du das Spiel dann auch mal. Ja, wir haben den fast den Defensivrebound. Ich weiß nicht, ich hoffe, der wird Franz nicht zu lange verfolgen. Ich habe das Gefühl, er hätte die Möglichkeit gehabt, irgendwie den vielleicht wirklich zu kontrollieren, aber es ist manchmal an so einem Tag so, es ist die letzte Spielminute. In einem langen Turnier und der kriegt irgendwie die Hände an den Ball und will, glaube ich, schon so Richtung Dribbling sich orientieren und fällt dann ins Aus, verliert die Kontrolle. Das war so ein bisschen, das ist so ein bisschen diese kleinen unglücklichen Dinger, die du nicht kontrollieren kannst. Du kannst so verteidigen, wie du das tust. Du bist die beste Defensivmannschaft laut Rating des Turniers. Du hältst Frankreich zu Hause bei 73 Punkten und normalerweise gehst du davon aus, dass du das Spiel gewinnst, wenn das so läuft. Aber zum Beispiel interessant in den Stats, Second Chance Points. Und ich glaube, es sind 18 oder so. Und dann gehst du davon aus, ja gut, das ist viel zu viel. Aber es waren, glaube ich, nur 14 oder 13 Offensiv-Rebounds von den Franzosen. Mhm. Nochmal nachgucken. Das heißt, manchmal Bounce, also das 12. ist so... Genau, das war's, 12. Das heißt, da war auch ein Dreier von Wemby dabei, aber es ist quasi so als Orientierung im Kopf, das heißt irgendwie aus 9 oder aus 8 von 12 von deinen Offensivrebounds, die du abgibst, scoren sie sofort. Und das hat man auch manchmal damit zu tun, wo der Ball hinbounced. Ich fand gerade in der ersten Halbzeit war es eine Phase, wo Deutschland klar besser war, wo dann irgendwie gerade so der Offensivbound nicht bekommen hat und der tippt dann wirklich genau zum Franzosen, der unterm Kopf steht und ihn reinlegt. Ja. Punkte aus Turnovern, 20 bei den Franzosen. Das sind 38 Punkte und es sind dann eben, da sind es 15 Turnover und da kannst du sagen, okay, das sind ein paar zu viel, aber auch da ist der Prozentsatz aus dem, wie du bestraft wirst eben für diese nicht exorbitanten Fehler, aber so, das ist dann manchmal so ein kleines Element, was du nicht kontrollieren kannst. Trotzdem muss man sagen, insgesamt, wenn du das Spiel gesehen hast, sind die Rollen, was die emotionale Komponente angeht, fast vertauscht gewesen. Also Deutschland war das Team, was emotional viel präsenter war, viel mehr geschafft hat, auch in sich Phasen zu erspielen, wo ein Ausbruch dann mal kommt, kollektiv. Und das war fast umgekehrt. Ja. Das hat dann Yabusele spätestens gebracht im dritten Viertel, auch wenn es Cordinier so ein bisschen angeführt hat. Und dann war sie die Mannschaften, die mehr Emotionen da reinbekommen haben, in dieses Spiel freier waren, so ein bisschen ungehemmter waren, ne? Als die Deutschen das waren. Und das ist so verrückt im Sport, weil wir haben es gerade vor ein paar Tagen gesehen, dass es gleichen Mannschaften, nicht die gleiche Voraussetzung, aber ähnliche Voraussetzung und das Ganze umgekehrt.
Mhm. Am Ende, wie gesagt, sind es 4 Punkte Differenz. Ne? Dann fällt mal ein Freiwurf auf der einen Seite nicht, dann fällt mal ein Freiwurf auf der anderen Seite nicht. Dann ich habe das, weil ich ja die Zusammenfassung gemacht habe, natürlich nicht nur mit Menschen geguckt, die basketballaffin sind. Die haben dann auch mal so eine Schlussphase vom Basketball erfahren, wo dann einfach gefoult wird und Freiwürfe und alles Mögliche. Da musst du dann halt auch als Team, was hinterherläuft, ein bisschen Glück haben an der einen oder anderen Stelle. Gab wirklich noch so ein, zwei Abschlüsse, wo es noch mal enger hätte werden können, vielleicht auch schon ein bisschen früher, ne? Die uns ein klein wenig verfolgen, aber mein Gott, so ist das. Das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch gesagt. Es ist am Ende halt einfach, das hört man ja bei dir jetzt auch raus. Das ist ein großes Spiel, das ist ein Halbfinale und da entscheiden halt die Kleinigkeiten am Ende, ne? Die Spieler wahrscheinlich dann nochmal verfolgen.
Das ist möglich. Das wird sich wahrscheinlich so ein bisschen so anfühlen wie bei Eurobasket. Es ist egal, was jetzt passiert, es ist ein erfolgreicher, also. Das wird dann noch anders definiert werden. Es sei denn, es ist jetzt wirklich ein schwacher Auftritt, wovon ich nicht ausgehe im letzten Spiel um Bronze. Wird wieder ein überragender Gegner sein, eine der besten 3-4 Mannschaften der Welt. Und es ist für mich schon wieder ein unglaublich erfolgreicher Sommer gewesen, so wie die Mannschaft aufgetreten ist. Egal was passiert. Und das heißt aber nicht immer alles. Es ist ein K.O.-System. Du kannst manche Sachen nicht kontrollieren, du kannst manche Sachen mehr kontrollieren und du musst immer einfach in der Nähe des Korbs, du musst dich in die Position bringen, in der Gruppe eine Chance zu haben, dieses eine knappe Spiel zu gewinnen. Und wie gesagt, letztes Jahr nochmal das Lettland-Spiel, das USA-Spiel und du hast dann einen so einen rauschenden Sommer, wo du die Dinger gewinnst. Du wirst aber auch einen Sommer haben, wo du das Gefühl hast, wir sind wahrscheinlich besser oder aus 10 gewinnen wir 8 oder wir gewinnen 7. Aber wir gewinnen eben das dann in der Gruppe und wir gewinnen nicht das im K.O.-System. Und trotzdem aber nochmal auch wirklich an Frankreich, guter Gameplan, gute Einstellung, Emotionen und dann eben auch das, was wir ja in unserer Mannschaft so schätzen, Helden von der Bank, Helden aus der zweiten Reihe. Also dieses tiefe, geschlossene, dass du eben so jemanden findest. Ja? Auch Lissor, Emotionen und Punkte. dann Telekina, wie du gesagt hast, in dem Fastbreak der Dreier, so Leute, die dann eben in Momenten da sind, beisteuern Cordinier, der ein unfassbares Turnier spielt. Das ist, das haben sie sich dann irgendwie, glaube ich, auch verdient, in dem Viertelfinale oder in dem Halbfinale jetzt ins Finale zu kommen.
Und wir können konstatieren, dass das Schöne ist, dass wir ab 3. Oktober wieder die Euroleague im Programm haben, denn die Euroleague-Spieler hieven Frankreich in dieses Finale. Ja, Boussele 17, Cordinier 16, Lessort von der Bank 10. Also schon, was für ein Turnaround von diesem Team innerhalb des Turniers. Und jetzt getragen dann, also da interessiert mich dein Take auch. Wir werden ja gleich noch, ich habe ja dann das zweite Spiel kommentieren dürfen, Serbien, USA. Da gehen wir gleich nochmal in die Feinheiten rein. Aber jetzt dieses französische Team gegen die USA mit den 13.000 Irren in Paris im Nacken. Hat was für eine Chance, es zumindest so eng zu gestalten wie Serbien jetzt gestern?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass sich aus französischer Sicht das nicht gut ist, dass das USA so nah am Abgrund war schon, wie sie das gestern waren. Mhm. Ich glaube, es gab zu wenig Adversity für die Amerikaner bisher. Also die sind immer besser geworden, in der Gruppe nicht getestet worden, Viertelfinale nicht getestet worden. So, und dann kommt dieses eine Spiel, wo du halt dann durch musst, ja. Und wenn du das schaffst, dann glaube ich, ermöglicht dir das, in das nächste Spiel gerade die ersten paar Minuten anders zu starten. Du siehst bei den Amis, diese Athletik ist natürlich fantastisch, aber wenn sie nicht auf diesem Niveau, wenn sie das nicht, diese Dringlichkeit nicht haben, dann verlieren sie, sind sie 15 hinten gegen die Serben. So. Mhm. Du brauchst auch da die Emotionen von einem LeBron James, der anfängt zu sagen, okay, ich muss den Ball jetzt jedes Mal pushen. Unsere Offense ist statisch. Das ist nicht gut genug. Wir sind tight. Jeder Defensiv-Rebound, ich push den Ball. Wir brauchen die Emotionen von Steph Curry. Wir brauchen wirklich einen Embiid, der ihm meiner Meinung nach immer noch wehtut, aber dann klatscht es. Und wirklich diese Emotionen, die du in der zweiten Halbzeit oder im dritten Viertel gesehen hast, im Comeback oder noch später im Comeback von USA, wenn du die für 35, 40 Minuten bekommst, dann schlägst du sie nicht. Mhm. Und ich glaube, dass es ihnen einfacher gemacht wird, das schon auch in der ersten Halbzeit an den Tag zu legen durch diese Nahtoderfahrung.
Skizziere mal ein französisches Szenario, was zumindest dafür sorgt, dass es die letzten 5 Minuten noch eng ist. Bedeutet das automatisch auch mehr als 5 Minuten Gobert oder bleibst du jetzt dabei, was Collier jetzt die beiden Spiele ja gebracht hat?
Ich glaube, dass das Matchup für USA besser ist. Ich war folgendermaßen überrascht. Gestern spielen sie mit dem Beat, die Amerikaner. Und trotzdem hat Jokic, 12, 13 Assists? Also er hatte zwischendurch 10, ich weiß nicht mehr, wie viel es am Ende war. Was für mich gar nicht zusammenpasst. In einem im normalen Pick-and-Roll tut dir ein Beat weh, weil Bogdanovic, also das ist einfach, der ist 2 Meter, oft 2 Meter vom Screen entfernt. So in der zweiten Halbzeit war es besser. Trotzdem, du gibst immer Möglichkeiten, du gibst diesen europäischen Teams immer die Möglichkeit, Embiid ist 2 Meter vom Block weg, so dann kann der Guard kreieren, da kann er in die Zone, da muss was passieren. So, das hast du immer, das hast du nicht. Die größte Angst von den europäischen Teams ist, die Bam Adebayo, Anthony Davis, wir switchen alles weg, oder Tatum auf einer 4, Tatum auf der 2, LeBron auf der 4, so wir switchen alles weg und es passiert gar nichts. Die Serben haben natürlich wahrscheinlich den einzigen Spieler, der die Amerikaner da nervös macht und deswegen spielen sie Embiid, weil du das Gefühl hast, er ist der größte Big Body im 1 gegen 1. Und trotzdem doppeln sie und trotzdem geben sie ständig offene Dreier aus der Ecke ab. Das hat für mich nicht gepasst. Das war, okay, entweder du spielst Embiid die ganze Zeit, dann spielst du auch Joker 1 gegen 1 und lebst damit, dass Jokic, 35 macht, kein anderer groß was macht und so, und du kriegst die Offense von Embiid obendrauf. So wie sie das gespielt haben, wir spielen Embiid, doppeln trotzdem. Embiid ist jemand, der gar nicht rausrotieren kann, wo dann unten in den Flat Coverage auch nicht da ist. Und das hat für mich nicht gepasst. So. Aber bei den Franzosen brauchst du dieses Doppeln nicht. Also, wer soll da gedoppelt werden?
Ja.
So, was soll da passieren? Wemby hat es noch nicht gezeigt, dass er das kann. Er kann natürlich scoren, er macht alles Mögliche, ist schon ein großer Faktor auch für das Alter. Aber er hat nicht dieses, also so wie Daniel und Mo Wagner ihm teilweise das Leben schwer gemacht haben, man können die Amis das natürlich nochmal doppeln und dreifach. Das bedeutet, du hast nicht diese Inside-Präsenz, dadurch wird werden diese Rotationen nicht entstehen und da wird es diese freien Würfe nicht geben. Und dann fehlen bei den Franzosen auch nochmal Albisi, wenn er spielt, hast du quasi nicht einen Non-Shooter, aber jemanden, mit dem du lebst. Und dann wird das einfach alles enger. Und ich sehe, also wolltest du von mir eigentlich, dass ich erzähle, dass Frankreich eine Chance hat. Haben sie natürlich zu Hause, keine Ahnung, Batum und so, du hast Erfahrung. Aber vom Matchup her glaube ich, dass wirklich die Serben, das, was sie gestern gemacht haben, genau das ist, was passieren kann. Du spielst auf Jokic und dann bringst du sie ins Rotieren und da sind sie am Anfang nicht schnell genug, Closeouts nicht sauber genug. Und schwer, ich glaube, das wird für die Franzosen schwer.
Ja. Ja, das war natürlich ein absolutes Fest dann. Du konntest es mit 3G nur so halb irgendwie genießen. Aber also, was für ein Spiel. Also, das war wirklich eins, glaube ich, der geilsten Basketballspiele, ja, die ich so kommentieren durfte. Weil natürlich diese Faszination da auch drin liegt. Du wartest die ganze Zeit darauf, dass die Amis kommen, hast aber immer auch im Hinterkopf, was ist, wenn die hier wirklich einfach rausfliegen? Curry legt los auf eine Art und Weise. Er hat am Ende 36 Punkte, 9 Dreier, was der im ersten Viertel allein schon da wieder abgezogen hat. Unglaublich, aber Serbien halt von Beginn an im Spiel, du sagst es, die Amis auch ein bisschen dann ja einen Schritt zu langsam raus Richtung Closeout, sich nicht so richtig über die Blöcke drüber gekämpft und die Serben marschieren, alle fangen an zu treffen, früh zu treffen, Bogdanovic, Avramovic. Also wenn du dir eine Anfangsphase malst, dann ist eigentlich nur ein Makel und das ist halt, dass die Amis wegen Curry mitlaufen könnten, ne?
Ja. Das ist genau das Spiel. Und das ist auch wieder die Grundvoraussetzung. Es wäre auch da so gewesen, ja, du schlägst sie zweimal deutlich in Vorbereitung und in der Gruppe. Und dann ist es aber eben ein K.O.-Spiel. Und dann glaube ich schon auch, dass historisch in der serbischen Mannschaft haben wir das oft gesehen, dass da irgendwie nochmal so ein spezielles Gamesmanship drin schlummert. Ne? Also du hast dann das Gefühl, es gibt da ein Element, ein Bogdanovic, natürlich Jokic. Und das hast du ja auch wirklich genau richtig erwähnt in der Übertragung. Die Emotionen von Jokic weiß ich nicht, wann ich die gesehen habe, ob ich die überhaupt mal gesehen habe.
Ja.
Regelmäßig, dass so, nach diesem einen And-One, wo sie, glaube ich, auf 15 gestellt haben, ist es wirklich aus ihm rausgebrochen und das kam dann nochmal bei dem Dreier mit Foul. Also das habe ich weiß ich nicht, ob ich da falsch liege, aber ich kann mich nicht erinnern, das gesehen zu haben. Und das macht es natürlich zum Allergrößten. Also ein Spiel, wo du das Gefühl hast, hier sind Legacies, also Vermächtnisse, das ist immer so ein bisschen albern, wenn man das davon spricht, aber es ist schon so, das steht auf der Vita, vielleicht von einem Curry, vielleicht von einem LeBron, vielleicht von einem KD, der bis dahin, also zu dem Zeitpunkt 0 von 5 war und diesen 12 hinten mit 8 Minuten zu spielen. Das ist schon richtig groß. Und dann siehst du Jokic, dann siehst du auf der Gegenseite einen Coach Pešić, der sie vorbereitet hat. Ein Jokic, der wahrscheinlich der beste Spieler der Welt gegen quasi die Spieler 11 bis, also natürlich, da sind jetzt Luka und Giannis nicht dabei, aber so gefühlt dann, okay, der Beste spielt gegen Position 3
bis, alle anderen Besten.
3 bis 15, genau. Das ist so, da war so viel drin. Da war, und dann wirklich, nochmal, das ist dann auch eben wirklich LeBron ist, dass es dann KD ist und dass es durch das ganze Spielverlauf irgendwie immer Steph Curry ist, das ist schon krass. Und da aber auch da Embiid ist, ich bin oft gerade im europäischen Basketball und auch so kein Embiid-Fan, aber der hat jetzt auch noch nicht so viele riesige Spiele gehabt. Wahrscheinlich das größte Spiel gegen Toronto damals, Spiel 7. Und der hat offensiv hat er abgeliefert und auch so seine... Der sah eben aus, als wäre er bereit für den Moment. Das war schon sichtbar. Also nochmal, ich weiß nicht, ich finde, er war zu viel Minuten. Ich hätte aus Kerr-Sicht anders rotiert. Aber er war bereit, selbstbewusst, hat die Würfe genommen und war zumindest offensiv ein großer Faktor.
Und die Serben, also nicht nur, dass sie mit dem heißen Händchen beginnen, sondern sie kriegen auch von Beginn an Emotionalität rein, ne? Haben sich jetzt hinten raus dann nochmal, Pešić hat sich jetzt nochmal beklagt, genauso wie Bogdanovic über den fehlenden Respekt. Also Pešić Argument ist, der beste Spieler der Welt kriegt 4 Freiwürfe im ganzen Spiel. Bogdanovic hat auch gesagt, es war leider nicht möglich mit den Refs zu reden, sie haben uns, wie war das Zitat, sie haben uns mit beiden Händen gehalten, sie haben uns geschlagen, glaube ich, war das Zitat, und wir haben keine Pfiffe gekriegt. Ja, aber es war, also sie haben alles rausgequetscht aus diesem, also ne, du kannst es eigentlich aus serbischer Sicht fast nicht besser machen gegen diese Übermannschaft.
Du musst die entscheidenden treffen. Du hattest noch, ja, sie hatten noch offene Looks in der zweiten Halbzeit oder sogar in den letzten 5 Minuten des Spiels. Ich glaube, Bogdanovic hatte einen guten Look nochmal aus dem Wurf, den er das ganze Spiel bekommen hat, aus dem Pick'n'Roll. Jokic hatte tatsächlich zwei offene. Ich glaube, Dobrić hatte einen offenen. Das sind dann die. Du musst so nah an der Perfektion sein. Du musst genau dann die auch noch treffen. Nach all dem, was du vorher geleistet hast, bist du forciert, wenn du dann gegen größten, paar der größten aller Zeiten spielst, dass du es dann hinten, dass du es dann wirklich dann durchziehst. Und wenn du Look hast, dann muss das Ding rein.
Also Props an die Serben, an Coach Pešić, an Jokic, der fast 38 Minuten da spielt. Ne?
Ja, krass. Das war so ein krasses Spiel. Auch Avramovic, wirklich dieser, so, das ist schon eine krasse Truppe. Und das Schöne daran ist, dass ich wirklich auch so aus dem ganzen Tag quasi am meisten rausgezogen habe. Ich habe jetzt schon Bock auf die Eurobasket.
Ja, geil.
Weißt du, es ist so, du fängst ja jetzt auch an, so wir sind jetzt, sitzen jetzt am Tisch und wir fangen jetzt auch an, Historie zu haben mit den Franzosen. Ich meine, überleg mal, du hast ein Viertelfinale oder ein Halbfinale nächstes Jahr im Sommer. So, mhm. Oder du hast, wenn du die Altersstrukturen von beiden Teams anguckst, dann hast du natürlich auch die Serben mit dabei, aber dann werden das vielleicht die drei entscheidenden Mannschaften der nächsten 5 Jahre, der nächsten 10 Jahre sein. Und das ist einfach ein Ausblick, das ist was wir nicht kennen, das ist was wir nicht so, ja, das ist was zum Beispiel Spanien mit Frankreich hatte über Jahre oder keine Serbien dann mit den Franzosen hatte oder Serbien oder Türkei dann ein paar Jahre so, das ist dann so, hey, wir treffen uns jeden Sommer oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir uns irgendwann über den Weg laufen und das bringt für mich im Sport einfach nochmal so eine Würze rein, dass ich irgendwie dachte so, es tut sehr, sehr weh, aber es hat auch schon wieder ein Feuer in uns entzündet. Ja. Und Benny, der Teufel soll uns holen, wenn wir da nicht nächstes Jahr, was weiß ich, irgendwo in Finnland oder weiß der Geier unterwegs sind und das ganz genau unter die Lupe nehmen, was da passiert.
Ja, die Eurobaskets haben wir ja im Magenta Sport Basketballportfolio. Gleiches gilt übrigens für die Frauen-Europameisterschaft. Das nur so am Rande. Also USA jetzt im Finale gegen die Franzosen und dann kriegen wir das Rematch des WM-Finals, apropos Historie, ne, im Spiel um Platz 3, was auch einfach nochmal dafür sorgt. Also dieses Spiel um Platz 3 ist, das wird ja die nächste Schlacht, das wird ja super umkämpft, weil beide diese Bronzemedaille wollen, weil das ist nichts von wegen, ja, das müssen wir jetzt spielen, wie wir es manchmal von anderen Spielen um Platz 3 kennen, sondern es geht um eine fucking Olympia-Bronzemedaille, auch noch ausgerechnet in diesem Matchup, jetzt die Serben mit Jokic, ich weiß gar nicht, die fast 38 Minuten sind aus deutscher Sicht wahrscheinlich gut, weil so viel Zeit zur Regeneration ist nicht, aber das wird nochmal aus deutscher Sicht der schöne letzte Aufgalopp dieser Olympischen Spiele, ne? Ich freue mich riesig auf das Spiel.
Ja, das ist nochmal ein Highlight. Auch da, wir haben gerade Deutschland-Frankreich gesprochen, jetzt ist Deutschland-Serbien, die sich natürlich bestens kennen aus dem letzten Sommer. Und wie du schon sagst, das ist eine olympische Medaille, ist eine olympische Medaille. Das ist nicht, wie gesagt, ich habe ein paar Bronzemedaillen, habe ich zu Hause. weiß ich nicht. Das ist nicht das Gleiche. Also olympische Bronzemedaille ist nicht das Gleiche wie ein BBL-Pokal-Bronzemedaille, offensichtlich. Wobei ich trotzdem auch so ein bisschen, was heißt Bauchschmerzen davon habe, so ein bisschen gemischte Gefühle zu dem Ganzen, dass das dann so auf die letzten, oder dieses, das ist ja quasi jetzt so der Schlussakkord, wenn du eine Trilogie, du bist ja ein großer Fantasy-Fan oder
yes, zumindest sir. So.
Das heißt, es ist ja quasi der dritte Band, die letzten 15 Seiten und wir. Ich hoffe irgendwie, dass es nicht zu viel irgendwie verändert von dem, was passiert ist oder in der Wahrnehmung von dem, was wir hier jetzt erlebt haben in den zwei Jahren und 90% des Jahres, des Sommers. Beide Mannschaften auch, am Ende musst du sagen, Serbien hätte auch, wenn du die letzten 2 Jahre siehst, eine Medaille verdient. Weißt du, was ich meine? Es ist so,
yeah.
Die hätten eine Medaille verdient, Deutschland hat die Chance, sich wirklich zu verewigen mit 3 Jahren, mit 3 Medaillen in 3 Jahren, wirklich in die Historie also mit dem Rambock quasi durch das, was ist, Helmsklamm oder so, da irgendwie durchzubrechen und zu sagen so,
ah, genau,
wir kamen quasi, wir kamen aus dem Nichts und sind einfach jetzt mal mit 3 Medaillen am Start, hintereinander weg. Das ist, ja, das wird wirklich ein großes Spiel. Wie viel Uhr ist es? 17 Uhr irgendwas?
Nee, das ist ja das Wilde daran. Lass mich noch einmal kurz überprüfen, ob das richtig ist. Aber es ist eine riesige Pause zwischen dem Spiel und Platz 3. das um 11 Uhr vormittags ist.
Nein, warum auch immer. Nein. Das ist nicht die richtige Entscheidung, Freunde.
Warum auch immer dieses Spiel um 11 Uhr vormittags ist und das Finale dann um 21.30 Uhr. Das muss mir irgendjemand erklären.
Nee, das ist es nicht. Das ist,
um
das
hat Bronze. Das Spiel
nicht, nee, das ist es nicht verdient. Das ist zu groß. Das ist dann wirklich, das fühlt sich dann an wie, okay, 11 Uhr morgens, so das Loser gegen Loser. Das ist es nicht. Olympisches Komitee. IOC, das ist vielleicht auch dann der Liste, was es so anzuprangern gibt, nicht ganz oben, dass die Startzeit des Olympischen Basketballspiel um Platz 3. Aber da bin ich nicht einverstanden mit.
Viele sind übrigens also offensichtlich die Serben dann ja auch, viele sind mit den Refs nicht einverstanden gewesen. Hast du irgendwas gesehen gegen Frankreich? Hast du viel gesehen davon, was sie uns weggenommen haben, in Anführungsstrichen, was klar hätte auch, also was nicht in Ordnung war?
Ah, ich fand Frankreich hätte im Zweifel eine gute Pfeife bekommen. Ich fand das Japan-Spiel schlimmer. Ich fand das jetzt nicht so, also es hat jetzt nicht mein Blut kochen lassen. Ich dachte, okay. Ja, also ich glaube, das war's schon. Ich glaube, tendenziell hatte Frankreich einen kleinen Vorteil, das ganze Turnier, durch die Schiedsrichter. Aber es war für mich nicht so. Wenn du mir sagst, spielst in Frankreich, gegen Frankreich, in einem Halbfinale, so, das ist eingepreist. Und ich fand es noch irgendwie im Rahmen, ehrlich gesagt.
Ja, ich eigentlich auch. Also klar, ne, du sagst es übrigens, den klaue ich dir oder den nehmen wir in Zukunft beide einfach auch in unseren gemeinsamen Übertragungen. Die gute, also hat eine gute Pfeife bekommen. Das finde ich schön.
Das ist leider direkt 1:1 übersetzt, wenn manchmal entstehen gute Dinge, wenn ich nicht cleverer bin als irgendwie das dem Deutsch zu beschreiben und du übersetzt es einfach. Ich glaube, die Amerikaner sagen regelmäßig got a good whistle.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ja. Also 11 Uhr dieses Spiel anzusetzen, ist wirklich fies. Aber ist egal. Samstag 11 Uhr drücken wir alle nochmal Gordon Herbert bei seinem letzten Spiel als Bundestrainer die Daumen dafür, dass er die Voraussage, wir wollen 3 Medaillen in 3 Sommern, dass er die tatsächlich bekommt. Dafür muss er jetzt einmal eben noch Pesic und Jokic aus dem Weg räumen. Warum denn nicht? Und dann das Finale abends 21:30 Uhr. Und dann werden wir uns übrigens an dieser Stelle schon mal verraten, am Montag nochmal melden, um dann quasi dieses komplette olympische Basketball-Happening abzurappen. Müssen aber natürlich jetzt auch nochmal über das Viertelfinale bei den Frauen sprechen. Die deutsche Mannschaft verliert gegen die Französin mit 71:84 in einem super zähen Spiel aus deutscher Sicht. Trotzdem auch da, sie waren purer Wille und pures Wollen, was dafür gesorgt hat, dass sie die ganze Zeit so zumindest in diesem knapp zweistelligen Bereich geblieben sind, ne, im Spiel.
Ja, da finde ich fast auch so ein bisschen die Geschichte ist schlüssig und ist auch schnell erzählt. Deutschland war nicht an ihrem absoluten Leistungsmaximum. Turnover-Probleme, Satu hat ein bisschen spät irgendwie, also es muss einfach auch mal einer durch die Reuse gehen, dass du wieder deine Emotionen oder deine guten Gefühle findest, das ist ja normal. Und generell, Frankreich fand ich, es ist so einfach, Frankreich war wirklich nah das am Minimum, ihre besten Spielerinnen haben performt, bei Deutschland war es einfach so, sind nicht ihr bester Tag und es ist so, du kommst da raus, die Spielerin wahrscheinlich sehr enttäuscht und ich denke, das ist genau das, wie eine Reise losgeht. So, die Weltmeisterschaft, auch die Eurobasket kommt nicht von ungefähr. So, Eurobasket basiert auf 2019, auf die Spieler ohne Dennis qualifizieren sich für die Olympischen Spiele. Du bist mal bei den Olympischen Spielen. All das steckt dann irgendwann in dieser Eurobasket und ich habe das Gefühl, wenn du die Altersstruktur anguckst und wie oft die Spielerinnen der DBB-Frauen schon zusammen gewesen sind, ist das das ist die Genese, oder letzten Sommer ist die Genese und das ist so der normale logische Schritt. Tolle
Dazwischen
Spiele
noch
gemacht.
Belem, ne? Dazwischen
ja, genau,
noch Belem.
Genau.
Also das sind alles Sachen, auf die du, wie so eine Treppe, ne? Wie Gordon Herbert immer von der Treppe redet.
Genau, und das kommt da rein. Und dann, auch da nochmal, Frankreich, den Hut ziehen vor Frankreich. Die haben grandios gespielt. Deutschland hat, glaube ich, viel über sich selber gelernt. Ist ein Riesenschritt weiter. Und das ist so für mich jetzt der Startpunkt, wo du sagst, okay, das alles nimmst du mit und ab dem nächsten Jahr geht es dann richtig los um mit dem der Medaillenzug läuft nächstes Jahr an.
Ja, ein unfassbares Spiel beim Comeback von Niara. 20 Punkte, 13 ja. Rebounds, 5 Offensiv-Rebounds. Sie hat sich, zwei Steals auch noch, sie hat sich quasi auch in so einer Phase, wo es zäh war, hat sie sich ja eigentlich alleine fast manchmal in die Bresche geworfen, um irgendwie diesen Traum vom Halbfinale weiter zu träumen. Alexis Peterson mit einem super Start ins Spiel. Deutschland kommt ja sehr gut rein. Genau, und dann ist es, darüber reden wir auch noch mal jetzt bitte. Es ist eine ganz kurze Rotation. In einem 10-Spiel spielt sie mit 1, 2, 3, 4, 5, eigentlich einer 6er-Rotation und 9 Minuten für Alex Wilke. Und viele Leute, auch ich, haben sich gefragt, warum kommt gar nicht Frieda Bühner, warum kommt gar nicht Lina Sonntag zumindest mal, die bislang bei diesem Turnier jetzt ja nun alles andere als enttäuscht haben. Ich weiß, in den großen Spielen machen die Coaches ihre Rotation im Zweifel noch kürzer und so, aber in einem Spiel, was so verläuft, kann dir da nicht, oder ist das zu naiv gedacht, kann dir da nicht nochmal ein anderes Element vielleicht auch wirklich nochmal was aufknacken?
Nee, ich bin da bei dir. Vor allen Dingen, für mich ist es manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, wie läuft das Spiel gerade? Und manchmal hast du wirklich das Gefühl, Mannschaften sind so nah beieinander oder der Vorsprung wackelt zwischen 5 und 7. Und dann sagst du, okay, ich will jetzt keine, ich habe jemanden, wo ich denke, der kann mir vielleicht was geben, aber das ist auch, kann auch ein Risiko sein, die Spielerin jetzt einzuwechseln. Und dann kann ich manchmal verstehen, dass du sagst, nein, wenn wir jetzt einen -5-Run kassieren, dann bricht es von -5 auf -10 und dann verliere ich vielleicht das Spiel. So, ich muss Risiko minimieren. Für mich war das so ein Spiel, das war zwischen 12 und 9 oder 13-9. Das ist was, okay, ich muss jetzt ein gewisses Risiko eingehen. Ich muss jetzt, glaube ich, das ist eine Geschichte für mich, da muss irgendwo ein Knoten platzen und jemand kommt und gibt mir auf einmal Energie oder gibt mir 5 Punkte und auf einmal meine Starspielerinnen sehen, werden auch einfach entfacht, weil sie es nicht alles machen müssen, sondern es kommt jemand rein. Das ist so ein Element, manchmal gerade so unerwartete, auch sei es 4 Punkte oder sei es ein Offensiv-Rebound und ein Foul gezogen, von jemandem, von dem du es nicht so richtig hast kommen sehen, das löst manchmal was in dir aus, wenn du vermeintlich der große Zampano bist. Das ist so, wir kriegen Hilfe, es kommt jemand. Und nochmal, so wie das Spiel verlief, quasi mit einem unveränderten Vorsprung, dachte ich, also war ich auch überrascht, dass du nichts versuchst. So, gerade weil wir gesehen haben, weil wir haben ja diese positiven Geschichten in der Vergangenheit auch gesehen, nach Niaras Ausfall. Oder ich finde schon, dass die Mannschaft Spielerinnen im Kader hat, wo du denken könntest, okay, da ist vielleicht jemand, der kippt mal, der kann vielleicht so einfach dieses zündende Element sein, ja.
Ja, ich habe leider nicht gefunden, dass irgendjemand die Bundestrainerin darauf mal angesprochen hat, aber vielleicht habe ich auch noch nicht richtig geguckt, aber das würde mich tatsächlich extrem interessieren, ihre Gedanken da zu erfahren. Nach dem Spiel gibt's wirklich, also und da muss ich echt nochmal sagen, da habe ich mich nochmal neu in Teile dieses Teams verliebt, also in eine Person sowieso, weil wir sie hier auch schon im Podcast hatten, aber was Marie Gülich nach dem Spiel für Aussagen getätigt hat, mit Tränen in den Augen, auch bei uns am ZDF-Mikrofon, boah, da habe ich richtig Gänsehaut gekriegt. Ich hab das für einen Beitrag verarbeitet, was sie da gesagt hat. Und ich hätte am liebsten einfach komplett reingenommen, dann wäre der Beitrag aber schon voll gewesen. Weil sie hat auch gesagt, wir sind hier auf unserer Reise und das ist eine Erfahrung gewesen, Olympia überhaupt mit den deutschen Basketballerinnen spielen zu dürfen, das alles mitnehmen zu dürfen. Und deswegen auch aus ihren Aussagen raus ziehe ich genau das, was du auch gesagt hast. Ey, wir haben so eine gute Zukunft vor uns, war, glaube ich, das Zitat von ihr. Wir haben die EM nächstes Jahr, dann haben wir die WM im eigenen Land, bei der EM ja sogar auch die Vorrunde. Runde im eigenen Land. Das waren herausragende Aussagen Nummer 1, also Marie Gülich, wow, Hut ab. Und dann noch eine auch super tolle, wie ich finde, Aussage von Satu Sabali, die auch mit Tränen im Augen einmal sagt, ich weiß, dass ich wegen meiner Verletzung keine große Vorbereitung hatte, aber ich hätte besser performen können. Mein Sportego hat für meine Leistung kein Verständnis. Das ist mal ein Satz, ne?
Ja, also nicht umsonst werden in Berlin Freiplätze gebaut, ne? Du kommst nicht irgendwo hin, wenn du nicht diesen Drive hast, wenn du das nicht in dir hast, dieses Feuer. Von daher, ja, da ist es, glaube ich, ähnlich, dieses Brodeln auf den nächsten Sommer. Aber das ist nochmal so, generell einfach, ist ein guter Punkt, glaube ich, auch nach den beiden Niederlagen. Das ist wirklich eine Dankbarkeit, sollte empfunden werden, das ist so bescheuert, aber so empfinde ich, oder glaube ich, empfinden wir, wenn wir immer das Gefühl haben, ja, Basketball ist eigentlich cooler und ist eine tollere Sportart, wieso funktioniert das nicht so gut, oder wieso gucken nicht ein paar mehr Leute Basketball? Und das, was kollektiv von 3x3 über die Frauen, über die Männer, so einfach als Basketball-Visitenkarte, glaube ich, so in den Sportköpfen der Nation hinterlassen wurde, durch den Teamgeist, so durch das Auftreten, durch die Leistung, so dieses ganze Paket, glaube ich wirklich, dass das die Chance hat, nachhaltig was zu verändern. Also ich bin sonst auch immer so ein bisschen skeptisch, ich bin immer so irgendwo eine Medaille, keine Ahnung. Und ich habe immer, meine Logik war immer, okay, wir haben mit Dirk eine Medaille, wir hatten einen MVP, vielleicht in einem Jahr den besten Spieler der Welt, und wir haben mit dem Medaillen gewonnen und es hat nicht dafür gesorgt, dass irgendwas passiert ist. Das war jetzt wirklich ein Sommer, wo ich das, natürlich auch der Weltmeister und Eurobasket und so, aber das war jetzt so dieses Ganze, weil es war eben nicht nur, wir haben eine tolle Männermannschaft, sondern, warte mal, wir haben gerade echt einen tollen Moment in der Sportart. Und da spielt natürlich auch rein, dass da so tolle Persönlichkeiten dabei sind, wie eine Satou, wie eine Marie, wie eine Leonie, wie sie alle heißen, ja. Und bei den Jungs, bei den Herren genauso, bei 3x3 genauso. Das ist wirklich, da sollte man wirklich dankbar sein, weil ich glaube, dass das bei den Fans was bewegen kann, aber auch so in dem ganzen komischen Mist, der dazugehört, in den irgendwelchen Entscheiderrollen, irgendwo wird eine Halle gebaut, irgendwo ist es so, glaube ich, dass sowas so schon so da reinschwappen kann, dass ab und zu mal der Daumen hochgeht, wenn in den letzten Jahrzehnten der Daumen da runtergegangen ist.
Ja, und ich hoffe, dass irgendwie die Strukturen geschaffen werden für die vielen kleinen Menschen, die jetzt irgendwo Basketball spielen wollen, dass sie nicht alle wieder nach Hause geschickt werden und dann am Ende doch wieder bei meiner Zweitsportart landen, wo der Ball getreten statt geworfen wird. Weil von denen haben wir sowieso genug. Wir brauchen mehr, die werfen statt kicken. Ja, dann schließen wir mit Satous Worten. Die hat gesagt, mit ein bisschen Abstand können wir einfach stolz sein auf das, was da erreicht wurde. Ich glaube, das kann man genauso sagen. Und melden uns, Günni, am Montag nochmal mit dem großen Fazit, zu diesem olympischen Basketballturnier. Ja, und dann haben wir einen ganz guten Sommer gemeinsam verlebt. Und wir hoffen, dass natürlich, dass wir da über eine Bronzemedaille dann auch nochmal Auskunft geben können. Das wäre doch ein schöner Abschluss.
Das wäre ein großer Abschluss, ja. Großer Abschluss.
Dann machen wir das.
In diesem Sinne.
Darauf. Montag. Das Käffchen. Montag. Bis dahin, Leute. Ciao.
Abiento. Ein halb trauriges, halb stolzes Abiento.